Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl und alle 14 Tage lade ich mir hier Gäste ein, um mal hinzuschauen, hey, wann geht's los mit der sozialgerechten, klimagerechten und umfänglichen Mobilitätswende? Stefan Karsten ist heute das dritte Mal bei mir zu Gast und ich sag euch gleich, es wird keine völlig positive Folge, denn wir haben uns vorbesprochen, bevor wir aufgenommen haben und haben beide ein bisschen festgestellt, ey, geht eigentlich gerade alles rückwärts. Wir ziehen uns so ein bisschen runter, weil die Lage der Nation nun mal so ist, wie sie ist. Ich denke, ihr wisst, wovon wir reden. Es geht gefühlt zurück ins fossile Zeitalter. Es geht gefühlt zurück in eine Ära der Ungerechtigkeit. Und ja, dann sitzen wir trotzdem da, wir beide mit unserer hartnäckigen Zuversicht, dass ich etwas tun kann und muss. Und zwar von unten, also in der Region, in den Kommunen, die wirklich was verändern wollen, sehen wir die größte Kraft. Stefan ist seit 30 Jahren im Themenfeld Zukunft, Mobilität und Stadt unterwegs. Er hält Vorträge, sitzt in Beiräten, schreibt Bücher und hat gerade mal wieder seinen Mobility Report veröffentlicht. Ein richtig großes Werk, das er sich selbst auferlegt hat, weil er sagt, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Also eine ähnliche Einstellung vielleicht wie die von Katja Diehl. In dieser Folge sprechen wir über Angst als Antrieb des Stillstands, über die Gemeinderäte, die VerkehrsplanerInnen in den Wahnsinn treiben, über Paris als Wirtschaftsmetropole, die Deutschland nicht versteht und darüber, warum selbst Stefan zum ersten Mal in 30 Jahren sich fragt, ob das Mobilitätssystem noch jemanden wie ihn braucht. Und natürlich sprechen wir darüber, was trotzdem Hoffnung macht. Das Besondere an dieser Folge: Abonnentinnen meines wöchentlichen Newsletters bekommen den Mobility Report von Stefan hoch rabattiert. Das ist dann nach der Zahlschranke. Da steht dann auch das Passwort, wo ihr euch in seinem Shop einloggen könnt. Also ihr merkt es immer wieder, es lohnt sich, meinen Newsletter zu abonnieren. Werbung. Umwelt macht Karriere. Das ist das Motto der Jobbörse Green Jobs. Wenn du einen Job als Radverkehrsplanerin in einer Kommune, als Kommunikationsprofi bei einem alternativen Verkehrsclub oder als Expertin für die Mobilitätswende bei einer Klimaschutzagentur suchst, bist du hier richtig. Seit 25 Jahren veröffentlicht Green Jobs Stellenanzeigen speziell aus dem Bereich Umwelt bzw. ökologische Nachhaltigkeit. Erklärtes Ziel ihrer MacherInnen ist es, die Energie-, Landwirtschafts- und Mobilitätswende voranzutreiben. Dazu bringen sie passende ArbeitgeberInnen und Jobsuchende zusammen. Damit alle eine Chance haben, können KleinstarbeitgeberInnen wie lokale Naturschutzvereine oder Öko-Startups ihre Stellenanzeigen sogar kostenfrei veröffentlichen. Auch Praktika, freiwillige soziales Jahr und ähnliche Stellen veröffentlicht Green Jobs kostenlos. Du suchst einen grünen Job oder passende MitarbeiterInnen mit grünen Qualifikationen? Dann schau doch mal einmal vorbei. www.greenjobs.de. Und nun viel Freude mit der Folge mit Carsten und noch mehr Freude, falls ihr euch das großartige Mobility-Werk von ihm herunterladen könnt. Lieber Stefan, ich freue mich immer wieder, auch wenn wir jetzt im Vorgespräch uns erstmal gegenseitig runtergezogen haben, wie die Lage der Nation so ist, sind wir doch beide einfach unerbittlich in der Zuversicht, dass sich was tun kann und bleiben dran. Für die Menschen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Gerne. Also, ich bin ja heute zum dritten Mal schon bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Großartig. Ich bin Stefan Karsten. Ich bin 52 Jahre alt. Also genau dieser alte weiße Mann ohne Haare, der uns so viel Sorgen bereitet. Aber ich bin tatsächlich schon 30 Jahre in diesem Themenfeld Zukunft, Mobilität und Stadt unterwegs. Und im Kern genieße ich es immer noch. Es macht Spaß, die Vielfalt der Themen zu bearbeiten. Ich bin glücklicherweise in einigen Beiräten, wo ich das immer wieder einbringen kann. Ich halte Vorträge und schreibe Bücher zur Zukunft der Mobilität.
Sehr schön. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt bewusst erstmal schlechte Laune. Weil ich glaube, das ist auch Teil meiner... Ich sage ja immer, habe ich dir auch erzählt mittlerweile, ich mache Care-Arbeit. Die ist selbstverständlich. Die Katja ist ja so intrinsisch motiviert, die muss man fast gar nicht bezahlen. Aber ähnliche Effekte treten ja gerade überall in den Regionen in Deutschland auf. dass großartige Förderprojekte entstanden sind, dass Menschen ihre Mobilität vielleicht auch sogar verändert haben und das jetzt droht, wenn die Förderung ausläuft, enden diese Projekte. Wie guckst du jetzt erstmal global galaktisch auf die Mobilität in Deutschland, um mal die Studie zu zitieren?
Also zunächst mal gucke ich grundsätzlich positiv auf die Entwicklung, weil wenn du, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin seit 30 Jahren in diesem Themenfeld, seitdem haben wir unfassbar viel erreicht. Es ist der Wahnsinn. Wir sind natürlich immer noch abgeschlagen in Europa, aber die Richtung stimmt und das lasse ich mir auch überhaupt nicht madig machen. Gerade auch von solchen Daten-Nerds, die dann immer noch versuchen, irgendwas zu interpretieren, was gerade nicht so funktioniert. In den Städten haben wir die Mobilitätswende, ich sag mal, irreversibel auf den Weg gebracht. Sie ist noch längst nicht da, wo sie sein muss, im Gegenteil, aber für mich ist Berlin da so ein perfektes Beispiel. Eine Politik, die Kontramobilitätswende ist, die massiv das Auto auch im Wahlkampf jetzt wieder in den Mittelpunkt rückt, zeigt, dass die Menschen alltäglich das Auto immer mehr stehen lassen und mit den wenigen Fahrradwegen, die es noch gibt, in dieser Stadt unterwegs sind, mit dem ÖPNV fahren, obwohl er katastrophal ist. Sharing-Angebote nutzen ohne Ende und zu Fuß gehen. Ja, und das ist doch genau das, wo wir hinwollen, dass Mobilität von den Menschen gemacht wird, von der Gesellschaft gemacht wird, es getragen wird und die Politiker eigentlich nur noch flankieren. Ja, so wie wir es natürlich perfekt in Paris gesehen haben. Die Wahl hat stattgefunden. Immer wieder diese Nerds in Deutschland. Aber es gibt doch auch ganz viele, die dagegen sind. What the fuck? Wie lächerlich kann man denn argumentieren? Die Masse hat genau diese Politik jetzt an den Wahlurnen wieder bestätigt, hat den Sozialisten wieder ins Amt gerückt. Er ist mit dem Fahrrad zum Rathaus gefahren, hat sich feiern lassen. Es geht weiter. Weil die Menschen nicht nur akzeptieren, sondern die Lust auf die neue Stadt, auf die neue Mobilität, auf die neuen Lebensräume, die endlich mal für sie gemacht sind, haben und das feiern und einfach da leben wollen, genau in solchen Räumen. Und hatten wir ja eben schon gesagt, in Deutschland guckt man auf das provinzielle Frankreich, was wirtschaftlich, was wohlständisch viel, viel fortschrittlicher ist, viel besser dasteht als dieses automobile Deutschland, was einfach nur noch mit einem Kopfschütteln aus Europa bedacht wird. Also von daher, die Richtung stimmt, aber es geht halt wie immer, Totschlagargument, viel, viel zu langsam und kontraproduktiv an vielen Stellen.
Was ich total spannend finde, ich habe mit Michael Kolbel-Andersen, der ja hinter Kopenhagen heißt, steckt, jetzt auch mal wieder eine aktuelle Folge aufgenommen. Und er meinte, er findet das so toll, er würde so viel über Deutschland reden, weil die Leute trotzdem Rad fahren, weil die Leute trotzdem zu Fuß gehen, weil die Leute trotzdem die Bahn nutzen, obwohl die Regierung nichts dafür macht. Also er meinte als Beispiel auch München. Also er meinte, das ist ja geografisch so nah an so vielen Autoherstellern. Und selbst da in der Stadt steigen die Leute um, obwohl es ihnen nicht unbedingt einfach gemacht wird. Und das ist für mich auch etwas, wo das FDP-Sprech von der Markt regelt, eigentlich ergreifen müsste. Man müsste hingucken, wo sind eigentlich die Verschiebungen. Letzte Woche habe ich mit Dick Pflege von der Allianz pro Schiene 12% weniger Schiene in Deutschland, aber 40% mehr Nachfrage. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich so einen Knoten im Kopf bekomme und denke, wie kann man sich die Welt so zurechtlügen, dass es immer noch richtig ist, Autobahnneubauten zu machen, einen Tankrabatt auszuloben. Du bist viel in Kommunen auch unterwegs und ich glaube ja wirklich an diese Graswurzelbewegung, dass Menschen, die in der Fläche ein Amt annehmen, wie zum Beispiel Bürgermeisterin werden, dass die wirklich wollen, in meiner Region soll es besser werden, als es jetzt ist. Und das heißt Lebensqualität, das heißt Daseinsvorsorge, das heißt Teilhabe. Und da würde ich dich mal bitten, wie guckst du auch auf diese Politik? Weil die ist ja so ein bisschen im Schatten. Wir gucken immer nach Berlin, wir gucken meinetwegen noch in die Landeskabinette. Aber ist the Magic vielleicht ganz woanders?
Jein. tatsächlich. Okay. Jein. Ich bin da bin ich nicht so positiv. Je provinzieller, je kleinstädtischer wir werden, desto mehr sind es gar nicht die Politikerinnen und Politiker, die das Thema vorantreiben, sondern die Gemeinderäte. Und die Gemeinderäte, die machen mir tatsächlich Sorgen. Die Gemeinderäte ist der Bäckereimeister. Ja, und ich muss hier nicht gendern, weil es ist der Juwelier, es ist der Bäckereimeister, es ist der Einzelhändler, der nämlich genau den Parkplatz will, obwohl er massiv kontraproduktiv wirkt, ja, auch in kleinstädtischen Kontexten. Und ich kenne hochfrustrierte Verkehrsplaner, Verkehrsreferenten, Stadtreferenten, Stadtbaubeauftragte, die genau an diesen Amateuren scheitern. An diesen Traditionalisten scheitern, die bar jeglicher Vernunft, die bar jeglicher Faktenlage einfach nur aus ihrem historischen Kontext heraus sagen, nein, es bleibt alles so beim Alten. Die Fußgängerzone sieht schlecht aus, die sieht mies aus, aber das Auto wird uns da retten und wir müssen nur so weitermachen und durchhalten. Das heißt, ich bin also in den größten Kategorien gesprochen, ich glaube an diesen Diffusionscharakter, das Gute muss von den großen Städten kommen und das Gute und das Beispiel kommt auch von den großen Städten. Es diffundiert dann in die Vororte und von den Vororten diffundiert es dann in die Mittelzentren und so weiter und so fort. Ich bin ja ein riesengroßer Freund von Nordrhein-Westfalen, was dort passiert ist über die letzten Jahre. Ein Verkehrsminister, der Wirtschaftspolitik macht. Und zwar für den Einzelhandel, für die Kommunen, indem er den öffentlichen Raum in Frage stellt, so wie er heute ist, indem er die Schulen freiräumt von Autos, indem er Politik macht für alle Menschen. Und das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist in dieser Woke-Blase leider, sind diese Begrifflichkeiten so konnotiert, dass weder die FDP noch die CDU noch die SPD in der Lage sind, hier eine echte zukunftsfähige Wirtschaftspolitik zu machen, die genau das abbildet, was du sagst. Teilhabe ist Wirtschaftspolitik. Lebensqualität ist Wirtschaftsqualität par excellence. Standortpolitik ist genau das. Das zeigt uns Paris. Ich schreibe ja auch im Mobility Report, Paris ist die mit Abstand erfolgreichste Wirtschaftsmetropole in Europa. Genau deswegen. Und das stimmt mich traurig und das stimmt mich auch zutiefst pessimistisch tatsächlich, wenn das nicht verstanden wird. Also was wird denn aus diesem Land?
Ich habe in den letzten Monaten, und ich musste da gestern auch drüber schreiben bei LinkedIn, diese ganzen Mobilitätskongresse beobachtet. Und auch da gibt's ja diesen Backlash, dass nur noch weiße Männer auf der Bühne die Keynotes halten. Und ich fänd's ja richtig cool, wenn da mal eine behinderte Person, eine alte Person, ein Kind meinetwegen sogar, Raum bekäme. Hast du das Gefühl, es geht gerade zurück in diese Komfortzone, weil der Juwelier, der Fleischer und wie sie alle heißen, fahren ja Auto und sind vielleicht noch nicht mal böse Menschen, sondern sie denken, so wie alle, so wie ich das mache, machen das ja alle und ich muss das bewahren. Und ich habe gestern jemanden gefragt, der Richard David Precht lobte, ob er vielleicht mal reflektiert, dass er deswegen Fan von Precht sein kann, weil er Precht ist. Also der schließt ja alles an Diversität aus. Also wo siehst du auch flankierend zu all dem gerade, Entwicklung in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, die es solchen Menschen auch einfach machen, nichts zu verändern?
Also tatsächlich, ich spreche nicht von Komfortzone, das teile ich auch nicht. Ich spreche von purer Angst.
Okay.
In diesem Land geht pure Angst um und genau deswegen fallen die Menschen hinter die Themen zurück, wo wir eigentlich ja schon gestanden haben. Es ist der Irrglaube und es ist der Wahnsinn zu glauben, das Automobil rettet uns. Ja, mit all seinen Ingenieuren und Entwicklern, die letzten 20 Jahre nichts auf die Kette gekriegt haben, Vollversager sind, wirklich ihr Geld, was sie monatlich überwiesen bekommen, nicht ansatzweise verdienen, dass die uns tatsächlich retten sollen. Das ist schon Es ist so absurd, dass man sich das auf der Zunge zergehen lassen muss.
Angst vor Bedeutungsverlust oder welche
Nein.
Angst?
Okay. Nee, Angst, dass das Neue es noch schlimmer machen könnte.
Ah, okay.
Angst, oh. Dass es keine Alternative zur Automobilität gibt. Angst, dass das Fahrrad uns nicht rettet. Angst, dass dieses 70 Jahre Wohlstand und eben Komfort vorbei sind. Und das, es wird nicht korreliert miteinander. Ja, die Situation, Ursache, Wirkung findet in Deutschland per se ja nicht statt. Siehst du ja jetzt auch wieder bei der Spritpreisbremse. Es gibt in der Politik keine Korrelationsdenken mehr, sondern nur noch hau den Lukas in welche Richtung auch immer. Ich möchte trotzdem ein Gegenbeispiel nennen. Natürlich auch, weil ich daran beteiligt bin, muss ich auch fairerweise sagen. Aber morgen in Berlin, also am 15. April, ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt ausgestrahlt wird, findet die Bus-to-Bus statt. 2 Tage in Berlin, die Busbranche. Und die Eröffnungs-Keynote hält Vanessa Kann. Sie sitzt jetzt glücklicherweise nicht im Rollstuhl, aber es ist eine Frau. Und wir haben weit über 50% Frauenanteil auf den Panels und auf dem Podium.
Wie habt ihr das denn gemacht, Stefan? Das ist doch so schwierig.
Ja, komischerweise. Es gibt hochkompetente Frauen in diesem Land, ja. Und die, wenn die ihre Stimme erheben, kommt dabei auch was Sinnvolles raus.
Nehmen jetzt mal aber ganz ernsthaft. Wie seid ihr vorgegangen? Vielleicht können das Leute, die zuhören, auch mal adaptieren, dass es möglich ist.
Indem du so suchst. indem du Kompetenzen findest und diese Kompetenzen plötzlich Frauen sind. Und eben nicht nur Männer, die alles immer nachsagen und immer doppelt sagen, sondern Frauen, die für sich stehen und für ihre Themen stehen. Ja, und die Viktoria Markewitz ist dabei, die Franziska Weiser ist dabei, die Vanessa Kann ist dabei, die Iris Hegemann ist dabei, die Katrin Berg ist dabei, die Sophia Oberjakober ist dabei. Ja, also es sind einfach aus ganz und es sind ja Themen, die sind on demand. Ja, es sind Themen, die sind autonom, es sind Themen, die sind Tourismus, es sind Themen, die sind Mobility as a Service. Also es ist das ganze Spektrum der Mobilität und eben nicht nur Bus, sondern wir denken Bus im Kontext der Mobilität. Und plötzlich sind überall Frauen natürlich, die ich einladen kann. Und das freut mich extrem. Und es geht.
Tatsächlich ist das, glaube ich, auch ähnlich wie bei den Winzern, dass es da eine Entwicklung gab. Ich übergebe es dann an die Tochter. Also ich glaube, die Verjüngung der Branche, und ich habe ja auch bewusst Busunternehmer, dann doch Männer, auch in mein zweites Buch genommen, weil der Bus an sich ja auch unterschätzt wird in der Kraft, die er haben kann für die Verkehrswende, weil er halt keine Schienen braucht, weil er halt einen gewissen Komfort braucht, weil wir vielleicht sogar Schulbusse so machen, dass die Kinder sagen, geil Bus, und nicht, oh, wann habe ich meinen Führerschein, oder?
Ja, und vor allem, ich denke ja den Bus tatsächlich in jeden Gefäßen, und für mich ist ja der Transporter ist ja der Bus der Zukunft. Also ich spreche wirklich sehr, sehr ungern über Linienverkehre im großvolumigen Transportgefäß, sondern für mich ist On Demand auch wieder so ein Standardbeispiel, wie in Deutschland das Thema gedacht wird. Ich werde auf so vielen Veranstaltungen angekackt. Wie können Sie über On-Demand sprechen? Das sind nur Kosten. Und da denke ich mir jedes Mal, oh, wir haben ein Bildungsproblem in diesem Land. Und wir haben ein Transformationsproblem. Ja? Die Menschen bewegen sich nicht aus ihrer Bubble heraus, sind nicht bereit zu lernen. Und dann gehe ich natürlich voll ins Kontra. Also für mich ist die Zukunft des ÖPNVs ist eben nur on demand und halt eben auch autonom. Ja, also ich bin kein Technik-Nerd, aber ich glaube sehr an autonom, weil der Mann eben nicht Auto fahren kann und die Technik schon beweist, dass es da deutlich besser geht. Und für im Sinne des ÖPNVs natürlich auch viel, viel besser. Nachts um 3 Uhr plötzlich steht so ein Fahrzeug vor der Tür. Ja, aber wie gesagt,
wenn wir es nicht mit Google machen, bin ich ja auch dabei. Vor allen Dingen mit dem ländlichen Raum bin ich dabei. Und vor allen Dingen, und da habe ich ja heute mit Arne Beck, der NAHSH-Geschäftsführer ist, gesprochen, da ist ja das nächste Vorurteil, ja, die schaffen uns ja nur die Linienverkehre ab und die Verlässlichkeit. Und er hat ganz viele Beispiele, wo sie am Wochenende Linienverkehre durch On-Demand abgeschafft haben und mehr Leute fahren, weil sie eine Verlässlichkeit haben, dass der Bus in dem Moment kommt, natürlich der kleine Bus, elektrisch und barrierefrei übrigens. Und das ist halt das, wo ich genau wie du vor so einer Frage stehe, ist es wirklich ein Bildungsproblem oder ist es einfach auch eine gewisse Verweigerung, sich solchen Themen zu öffnen?
Das ist ja für mich genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Denn wenn ich gebildet wäre und wenn ich nicht nur Seiten auswendig lernen würde, würde ich ja sehen lernen. Ich würde ja verstehen lernen. Mhm. Ich würde ja in Frage stellen. Das sind ja diese grundlegenden Fähigkeiten, die ich unserem Bildungssystem abspreche. Mhm. Und deswegen sage ich das so deutlich und so provokant. Mhm. Dieser Impetus, dann würden ja Linienverkehre abgeschafft werden. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Mhm. Ich muss doch aus einer Nutzerperspektive muss ich doch denken und verstehen. Und dann nehme ich mir halt ein weißes Blatt Papier und skizziere das System neu und entwickle es nicht aus 30, 40 Jahren Historie heraus. Das ist doch der Unsinn, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir schreiben ja immer noch 500, 600 Seiten Nahverkehrsberichte, die wir dann irgendwelchen Politikern vorlegen müssen. Und die gucken sich das an, sehen ein paar Farben, sehen ein paar Zahlen und machen ihre Unterschrift.
Und gucken, ob ihr eigenes Dorf angeschlossen ist.
Natürlich. Also das... Wie absurd ist denn das? Also das haben wir doch durch das 9-Euro-Ticket wirklich gelernt. Und das bin ich ja auch nicht müde zu betonen. Die soziale Gesundheit in diesem Land, die war so hoch wie nie zuvor. Von ökologischen Aspekten ganz abgesehen. Aber die soziale Komponente, Menschen konnten sich wieder treffen. Ja, ältere Menschen konnten teilhaben. Und was sehen wir im Umkehrschluss? Die Greenpeace hat ja letztes Jahr die Studie rausgebracht. Die Regionen da, wo sich der ÖPNV zurückzieht, gezwungenermaßen, sind die Regionen, wo die AfD reüssiert. Und also auch da diese Korrelation nicht auf die Reihe zu bekommen und zu verstehen, was ich als Bundespolitik mal entgegensetzen könnte, das stimmt mich zutiefst traurig.
Aber du beobachtest ja auch sicherlich, dass die Leute, die progressiv vorgehen, gerade auf Sand gesetzt werden. Die Förderprogramme laufen aus. In der Region Hannover sind es, glaube ich, bis zu 400.000 Leute, die da ein Angebot, den On-Demand-Verkehr bekommen haben. Und dann sagt so eine Bundesregierung, nee, wir müssen sparen, da ziehen wir es weg. Bauen aber gleichzeitig Autobahnen neu. Und das ist ja etwas, also mein Beispiel ist ja auch immer VD, der Outdoor-Hersteller. Mit Antje von Dewitz ist da ja eine neue Geschäftsführung gekommen, die Tochter vom Gründer, die auch gesagt hat, wir wollen in allen Bereichen nachhaltig werden. Und da wurde sie ausgelacht, weil ist ja Textil und wie willst du das denn machen? Und die haben ja auch geguckt, dass der CO2-Faktor des eigenen Standortes sehr hoch war. Die haben eine Buslinie zum Bahnhof etabliert, die haben Dienstrad angeschafft, die machen nur noch Elektromobilität, die haben Bahn First, was Dienstreisen angeht, kann man alles nachlesen. Und die müssen keine Personalanzeigen mehr schalten, weil die Leute sich bei denen bewerben, weil sie sagen, ihr sitzt zwar am Arsch der Heide, aber dadurch, dass ihr sorgt, dass alle zu euch kommen können, bin ich total interessiert und ihr seid übrigens glaubwürdig als Unternehmen. Und das ist für mich so schlimm, dass selbst die, Und Antje leidet darüber, dass das Lieferkettengesetz nicht gekommen ist. Ne? Also sie macht das alles und kriegt sozusagen die Basis der Veränderung noch nicht mal gewährleistet. Und wie guckst du da auf solche Menschen, was würdest du denen zurufen, die jetzt merken, ja, jetzt wird's finanziell eng, obwohl ich das Richtige tue?
Durchhalten, weil die Art, wie wir Mobilität denken, wird sich sowieso durchsetzen. Die Art, wie Nachhaltigkeit gelebt wird, wird sich sowieso durchsetzen. Das ist keine Floskel von mir, sondern das weiß ich vor dem Hintergrund 30-jähriger Erfahrung in diesem System. Das Richtige ist eben das, was Unternehmen nützt und was den Menschen nützt. Ja, und das sind auch dann die Geschäftsmodelle, die funktionieren werden. Deswegen ist es einfach nur, was heißt einfach nur? Also ich leide ja auch massiv unter genau dieser Politik. Es ist eben nicht nur einfach nur, sondern wir müssen durchhalten. Mhm. Tatsächlich, Katja, ich beschäftige mich zum allerersten Mal mit der Fragestellung, braucht das Mobilitätssystem jemanden wie mich noch? Kann ich mit meinen Themen noch ankommen? Kann ich damit noch meine Familie ernähren? Das habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Denke ich tatsächlich in diesem Jahr zum allerersten Mal drüber nach. Und jetzt vor dem Hintergrund dieses Gespräches wieder und auch des Mutmachens von deiner Seite würde ich sagen, nee, ich muss durchhalten, weil die Themen sind richtig und wir müssen sie an die Menschen bringen, wir müssen sie auch an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger bringen, aber es fällt mir nicht leicht.
Finanziell ist es eine Vollkatastrophe, das wollen wir jetzt keinem empfehlen, in die Richtung zu gehen, in die wir gegangen sind, aber es kann ja auch, und da werde ich ja auch nicht müde, zu appellieren, dass es solche Stimmen wie die unseren braucht, aber wir brauchen halt auch mehr Kornbrötchen zum Essen und eine Miete, die wir zahlen. Und das ist manchmal so ein bisschen schwere Arbeit, finde ich, weil es auch so ein Dünkel gibt. Weil du hast eben die woke Bubble beschrieben und ich finde es entsetzlich, wie auch, also es ist ja alles nach rechts gerutscht, ne? Also ein Bekannter meinte letztens zu mir, Katja, gar kein Wunder, dass du so viel Hate kriegst und auch von allen, wenn alle nach rechts rutschen, bist du irgendwann linksextrem. Obwohl du eigentlich nur die bare Vernunft einforderst. Hast du, um jetzt so ein bisschen konkreter zu werden, hast du gerade im Kopf Regionen oder Städte oder Dörfer, wo du sagst, fahrt da mal hin, guckt euch das an, erlebt das einfach vielleicht auch mal, wie Lebensqualität sich verändern kann, wenn man Mobilität nicht nur Auto denkt. Weil das ist auch nochmal wichtig, finde ich. Wir sind ja zwei Menschen, ich fahre Golf-Variant, ja, wenn ich im Emsland bin. Also das ist immer wieder so für Leute, natürlich gibt es Abhängigkeit vom Auto, aber es ist das Gegenteil von Freiheit. Und ich wehre mich mit jeder Faser meines Lebens dagegen, irgendwann so zu enden, dass ich Menschen bitten muss, mich irgendwo hinzufahren. Hast du Beispiele kennenlernen dürfen, wo das vielleicht einfach schon gelebt wird, wo es anders gemacht wird?
Also nicht in dieser Selbstverständlichkeit.
Okay.
Nicht im Sinne von, dass die Akteure doch bei jeder Entscheidung kämpfen müssen und argumentieren müssen, um eine Veränderung durchzuführen. Ich war vor 2 Wochen in Kiel. Kiel ist eine tolle Stadt. Die engagieren sich seit Jahrzehnten in kinderfreundliche Rahmenbedingungen. Für mich ist ja Kinderfreundlichkeit so ein Kernindikator. Viele fangen dann gleich an, ja, aber was mit den Seniorinnen? Mann, ja, das ist doch genau das Gleiche. Versteht ihr? Es ist doch genau das. Darum geht's doch.
Naja.
Menschen für die Verwundbaren zu konzipieren, also Räume für die Verwundbaren zu konzipieren. Darum geht es doch. Und die machen das seit Jahrzehnten tatsächlich, ohne dass das besonders groß auf der Agenda ist. Ich wusste das auch gar nicht bis vor kurzem, bevor man mich darauf aufmerksam gemacht hat, anhand eines Projektes, an dem ich beteiligt war. So, und das sind eben nicht die Städte wie Freiburg oder wie Münster, wo sowieso seit vielen, vielen Jahren alles richtig gemacht wird, sondern sind so ein bisschen die Hidden Champions. Und das finde ich interessant. Aber Katja, darüber hinaus, ich kann dir jetzt ad hoc keine Region nennen, wo ich sage, wow, das läuft ja super da. Ja klar, ich habe jetzt auch mit Arne Beck über die Schlei-Region und über ihr Experiment viel gesprochen. Und natürlich ist das ein Paradebeispiel. Aber er sagt dann halt auch, ja, wir mussten aber die ganzen Sharing-Systeme mussten wir einstellen. Und das ist nicht richtig, das ist die falsche Entscheidung. Aber sie müssen es halt machen aus Kostengründen. So, und also da kann ich jetzt auch nicht sagen, super, perfekt, ja, aber so, und es gibt halt viele Regionen, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen gerne, die kämpfen, aber es ist nirgendwo so, dass dann gesagt wird, ja, ist doch klar, dass wir jetzt genau das so machen. Nein, überhaupt nicht.
Und bevor wir jetzt zum exklusiven Teil für meine Abonnenten kommen, möchte ich, dass du kurz mal erklärst, das, worüber wir gleich sprechen werden, der Mobility Report. Was treibt dich an, so ein Riesending? Also es ist ja wirklich auch viel Arbeit herauszugeben. Und auf welche Suche bist du da vielleicht auch gegangen? Also gibt es ja nicht das erste Mal heraus. Was ist da für dich der Antrieb, das zu tun, so ein großes Werk rauszugeben und was kann man da nachlesen, bevor wir gleich konkreter werden?
Der Hauptantrieb ist, wir sind ein zukunftsloses Land in vielerlei Hinsicht. Und Zukunft bedeutet eben auch Strategie. In deutschen Unternehmen wird Strategie so übersetzt, ich nehme die Daten der letzten 5 Jahre und extrapoliere sie in die Zukunft und habe eine Strategie plus minus 3%, je nach Rahmenbedingungen. So, und das ist das Gegenteil von Strategie. Und ganz offen und ehrlich gesagt, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Keiner setzt sich mit diesen Themen auseinander. Und ich finde es ein Skandal. Ich finde es unfassbar. Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Regionen auch, Städte auch, Menschen auch. So, also mache ich das. Es haben sich viele Themen angestaut, weil es jetzt auch 2 Jahre nicht mehr gemacht hatte und die mussten raus. Und deswegen habe ich es gemacht. Und ich habe das große, große Glück gehabt, Unternehmen zu finden, die das unterstützt und gesponsert haben. Und darüber können wir gleich sprechen.
Ja, wenn ihr daran interessiert seid, das zu hören und vielleicht auch daran interessiert seid, diesen Mobility Report zu einem guten Preis zu erwerben, dann würde ich mir wünschen, dass ihr ein Abo abschließt. Das seht ihr in den Shownotes. Und jetzt, lieber Stefan, verrate uns, was ist ja vielleicht auch die Kernerkenntnis von deiner Recherche? Hast du da irgendwie Schwerpunkte oder ja, was? Hättest du das Werk erstmal zur Hand genommen?